Bei der rheumatoiden Arthritis kommt es zur chronischen Entzündung von Gelenken. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo sich die Immunzellen gegen den eigenen Körper richten, das Gewebe angreifen. Und die Ursachen sind tatsächlich größtenteils immer noch unbekannt. Und die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie hat es uns hier ermöglicht, ganze Kniegelenke am Stück zu analysieren.
Und damit herzlich willkommen bei Nachgeforscht. Ihr hört den Podcast des Leibniz-Instituts für analytische Wissenschaften, kurz ISAS. Hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Ziel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder altersbedingte Krankheiten früher entdecken und besser therapieren zu können. Das machen sie, indem sie zum Beispiel nach Biomarkern und Angriffspunkten für Medikamente forschen oder neue bildgebende Verfahren entwickeln. Dabei setzen wir am ISAS immer auf Teamwork. Bei uns am Institut arbeiten Forschende aus Biologie, Physik, Chemie und Informatik gemeinsam. Ich bin Eva Mühle und in diesem Podcast spreche ich mit Mitarbeitenden hier am Institut über ihre Forschung und das, was sie sonst noch so bewegt. Wenn ihr jetzt schon mehr über das ISAS erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Webseite bei ISAS Kompakt oder bei Twitter unter ISAS-Leibniz vorbei.
Heute, da bin ich am Standort ISAS City, von wo aus wir einen ganz guten Blick auf das BVB-Stadion haben. Hier befinden sich in der zweiten Etage unter anderem die Labore der Arbeitsgruppe Bioimaging. Bei mir ist Professor Dr. Annika Grünebohm. Sie leitet die Arbeitsgruppe, die wir seit rund 2 Jahren am ISAS haben. Hallo Annika.
Hallo Eva.
Schön, dass du da bist. Wir wollen jetzt darüber sprechen, wozu du und dein Team forschen. Ihr entwickelt und arbeitet ja mit speziellen bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel der Lichtblattfluoreszenzmikroskopie, mit dem Ziel, so fasse ich das jetzt zumindest zusammen, du wirst es uns gleich noch wesentlich besser erklären können, besser zu verstehen, wieso wir zum Beispiel an rheumatoider Arthritis erkranken und wie man diese sowie weitere Autoimmunerkrankungen zukünftig zielgerichteter als bisher behandeln kann. Wenn ich jetzt so auf die Schlagworte für diese Folge schaue, steht da auch das Wörtchen Zimt, das deine Karriere, Annika, echt ordentlich vorangebracht hat. Und gleichzeitig hast du mithilfe dieses Aromastoffs vielen Forschenden weltweit ganz gefahrenlos die Augen bei der Mikroskopie geöffnet. Hört sich noch ein bisschen kryptisch an, man weiß nicht, was genau meint sie jetzt. Dazu gleich mehr. Fangen wir aber erstmal damit an, was versteht man eigentlich unter Bioimaging?
Das ist tatsächlich schon eine sehr gute Frage zum Einstieg. Der Name meiner Arbeitsgruppe setzt sich daraus zusammen, dass wir Biologen sind, deswegen das Bio in Bioimaging. Wir adressieren, wie du das gerade schon richtig beschrieben hast, vor allen Dingen klinische Fragen, aber eben im Bereich der Grundlagenforschung. Das heißt, in meiner Gruppe sind wir primär alle Biologen oder Biotechnologen oder Biochemiker. Also alles Naturwissenschaftler, und das Imaging kommt zum Tragen in dem Punkt, dass wir in meiner Gruppe verschiedenste Mikroskopietechniken nutzen, um die Prozesse, die während dieser Krankheiten ablaufen, im Körper sichtbar zu machen.
Ein Mikroskop, ein spezielles ist die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie, über die wir heute sprechen wollen. Wenn wir so über Mikroskope sprechen, hat jeder vielleicht auch noch aus der Schule so ein Bild im Kopf, wenn man an ein Mikroskop denkt. Was ist jetzt genau das Besondere von dem Lichtblattfluoreszenzmikroskop? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das Lichtblattfluoreszenzmikroskop ist in der Tat eine sehr einzigartige Technologie. Die unterscheidet sich nämlich grundlegend von allen anderen Mikroskopen, wie man sie so klassischerweise im Bereich der Forschung kennt. Oder auch vielleicht auch aus dem Schulunterricht schon mal gesehen hat. Normalerweise benutzen Laser, wenn es um Fluoreszenzmikroskopie geht, einen runden Laserstrahl, wie man das auch schon mal vielleicht bei seinem Laserpointer zu Hause gesehen hat, um die Probe anzuregen. Und das Lichtblattfluoreszenzmikroskop nutzt da einen anderen Mechanismus, wie es der Name schon andeutet, Lichtblatt. Hier verwenden wir keinen runden Laserpunkt, sondern dieser wird über optische Elemente, über Linsen zu einer Lichtscheibe, muss man sich wirklich wie ein Blatt Papier vorstellen, zu einer gleichmäßigen Fläche aufgeweitet. Und mit diesem Lichtblatt werden dann die biologischen Proben bei uns dann mikroskopiert und eben nicht punktweise.
Mhm. Was heißt das, die Proben, ihr könnt ihr euch dann anschauen, wie genau funktioniert das dann?
Ja, das Besondere bei dieser Technik ist tatsächlich, dass wir die Proben am Stück lassen können. Also man stellt sich jetzt zum Beispiel mal eine Biopsie aus der Klinik vor, wo man Gewebestück erhält. Normalerweise wird das Gewebe in dünne Scheibchen zerschnitten und jedes Scheibchen wird sich einzeln unter dem Mikroskop angeschaut. Das heißt, dadurch geht dann auch die 3D-Information des Gewebes verloren. Und das ist eine Limitation, gerade wenn es darum geht, räumliche Zusammenhänge im biologischen Kontext zu verstehen. Und dieses Problem löst die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie. Hier können wir die Proben am Stück belassen und die optischen Schnitte erzeugen wir durch das Lichtblatt, das wir generiert haben in dem Mikroskop. Das heißt, wir müssen unsere Probe nicht mit einer Klinge zerschneiden, sondern machen das quasi nur rein optisch durch die Lichtscheibe, die wir erzeugen. Die Probe an sich bleibt aber erhalten, bleibt am Stück.
Wenn wir uns zum Beispiel jetzt eine Niere oder eine andere Probe vorstellen, das heißt, das Mikroskop geht da stückweise durch, dann habt ihr sehr viele Daten, nehme ich an. Wie geht es dann weiter?
Genau. Wir nehmen wirklich Ebene für Ebene, Schritt für Schritt einzelne Areale, zum Beispiel einer ganzen Niere auf.
Eine Niere einer Maus, muss man an der Stelle vielleicht auch noch sagen. Die ist in etwa so groß wie eine Kidneybohne, damit man sich das mal vorstellen kann. Und eine menschliche Niere, die ist für ein gängiges Lichtblattfluoreszenzmikroskop, mit dem du ja arbeitest, viel zu groß, oder?
Genau. Das heißt, von einer Niere erhalten wir dahinter mehrere hundert einzelne Bilder, die Ebene für Ebene die Morphologie, die Struktur des Gewebes wiedergeben. Und anschließend brauchen wir dann wirklich extrem leistungsstarke Computer, um aus diesen einzelnen Ebenen dann hinter wieder 3D-Rekonstruktionen generieren zu können. Sprich, dass wir das gesamte Organ dann auch dreidimensional wieder zusammensetzen und sichtbar machen können. Und dann können wir genau schauen, wo zum Beispiel in dem Organ sich eine Entzündung befindet oder wo zum Beispiel ein Tumor wächst oder eine Metastase sitzt.
Was sonst so, wie du eben beschrieben hast, wenn man jetzt eine Biopsieprobe hätte, ja so nicht möglich wäre.
Genau, beziehungsweise das Risiko ist groß, dass man in solchen Gewebeschnitten das eigentliche Areal verpasst, dass man quasi an der Metastase vorbeigeschnitten hat oder dass man auch den Entzündungsherd gar nicht sieht, weil man sich die falsche Scheibe aus dem Gewebe anschaut.
Neben der Lichtblattfluoreszenzmikroskopie haben wir ja am ISAS noch weitere mikroskopische Verfahren. Alle haben aber so ein bisschen mit einer Sache ja zu kämpfen, kann man sagen, und zwar, dass sie kaum tief wirklich in biologisches Gewebe reinschauen können. Woran liegt das?
Ja, hier kommt tatsächlich die Problematik der Wechselwirkung von Licht mit biologischen Materialien zum Tragen. Das, was bei der Fluoreszenzmikroskopie im Allgemeinen der limitierende Faktor ist, ist die sogenannte Lichtstreuung. Bei der Lichtstreuung wird der Lichtstrahl abgelenkt, das heißt, er geht nicht mehr in der Richtung weiter, in die er ursprünglich verläuft, sondern wechselt seine Richtung. Das kennt man aus dem Alltag vielleicht schon mal, wenn man einen Lichteinfall von der Seite hat und plötzlich sieht man im Licht die ganzen Staubpartikel tanzen, die man ansonsten nicht sehen kann. Dieser Effekt kommt durch die Lichtstreuung zustande. Oder zum Beispiel auch in Filmen, wo man dann Laserstrahlen sehen kann, wie sie quer durch den Raum schießen. Das kennt jeder von seinem Laserpointer. Normalerweise kann man den Strahl nicht sehen. Das passiert nur, wenn zum Beispiel Rauch in der Luft ist oder Qualm oder Wasserdampf. Und diese kleinen Partikel, die Wassermoleküle oder die Staubpartikel, die lenken das Licht ab und verändern seine Richtung. Wie gesagt, um Laserstrahlen darzustellen, ist das in Filmen sehr schön. Bei der Mikroskopie ist das eher hinderlich, weil dann kommt das Licht nämlich nicht mehr gerade durch die Probe durch zum Detektor, wo wir dann das Signal aufnehmen, sondern wird eben zur Seite abgelenkt. Das ist die Lichtstreuung. Und deswegen können viele Mikroskopietechniken nur an der Oberfläche von Geweben Bilder erzeugen und nicht tief ins Gewebe eindringen, weil die Lichtstreuung dann die Eindringtiefe verhindert in das Gewebe. Und da haben wir in meiner Arbeitsgruppe tatsächlich ein spezielles chemisches Verfahren, einen kleinen Trick sozusagen, wie wir dieses Problem dann lösen können.
Bevor du uns dazu was verrätst, es gab ja auch schon, bevor ihr diesen Trick quasi entwickelt habt, andere Ansätze, um eben dieses Problem der Lichtstreuung Herr zu werden, zu lösen. Kannst du uns erstmal erklären, was quasi der Ausgangspunkt war, damit wir dann verstehen, was auch wirklich der Vorteil von eurem Trick, wie du es gerade angeteasert hast, ist?
Genau, also das Verfahren, auf das ich hinaus möchte, das ich gerade schon angedeutet habe, das ist das sogenannte Optical Clearing. Das ist ein englischer Begriff, der beschreibt, dass man Gewebe transparent macht, also wirklich durchsichtig, dass sie hinterher aussehen wie ein Stück Glas. Und dafür gibt es eigentlich schon seit über 100 Jahren verschiedene chemische Verfahren, wie das möglich ist. Diese Verfahren waren aber bisher nie in der biologischen Forschung eingesetzt worden, sondern immer nur in ganz anderen Zusammenhängen, wie zum Beispiel der Materialforschung, dass man das ganze Verfahren für biologische Studien verwenden kann. Das ist eigentlich erst Anfang der 2000er wirklich so auf den Markt gekommen. Und als ich dann mit meiner Promotion angefangen habe, gab es tatsächlich auch noch nicht so viele Verfahren, die für die biologischen Proben für unsere Forschungszwecke tatsächlich funktioniert haben. Und die wenigen, die bereits publiziert waren, die verfügbar waren, basierten primär auf Chemikalien, die man eigentlich nicht so gerne im Labor benutzen möchte. Das sind dann Reagenzien, die potenziell krebserregend waren oder sogar potenziell explosiv. Also alles sehr gefährlich für den Anwender und dementsprechend, naja, ein bisschen risikobehaftet. Und um diese Probleme zu lösen, habe ich dann ein eigenes Clearing-Protokoll entwickelt, das eben nicht giftig ist, sondern das basiert, wie du das in deiner Einleitung schon sagtest, auf Zimt, beziehungsweise es handelt sich hier konkret um Zimtsäure-Ethylester. Das ist eine Substanz, die natürlicherweise in Zimt vorkommt, aber auch in Kirschen, in Ananas, in Blaubeeren, in verschiedensten Früchten. Also ein natürlicher Aromastoff, den wir wahrscheinlich alle unbewusst schon mal zu uns genommen haben und der wirklich vollkommen unbedenklich für den Menschen ist. Sprich für den Anwender halt auch deutlich, ja, angenehmer damit zu arbeiten.
Jetzt hast du gesagt, Clearing, das heißt, man kann sich das dann so vorstellen, dass wenn wir dann eine Probe haben und ihr dann euren Zimtsäure-Ethylester-Ansatz nehmt, dass es dann wirklich transparent wird, um einfach nochmal den Begriff Clearing auch nochmal zusammenzufassen in dem Sinne.
Genau, richtig. Also die vorher nicht durchsichtige Probe kann man sich hinterher wirklich so vorstellen wie ein Stück Glas. Sie wird komplett transparent, weil wir eben keine Lichtstreuung mehr in dem Gewebe haben. Dieser Effekt wird durch das chemische Verfahren reduziert und das Licht kann ungehindert durch das Gewebe durchdringen und dadurch erscheint es fürs menschliche Auge durchsichtig.
Du hast gesagt, das ist ungefährlich, damit zu arbeiten. Gibt es noch weitere Vorteile durch euren Ansatz?
Ja, tatsächlich. In unseren Forschungsarbeiten arbeiten wir vor allen Dingen auch mit transgenen Mauslinien, die Fluoreszenzproteine exprimieren. Das sind Moleküle, die die Zellen, die für uns besonders relevant sind, so vereinfacht gesagt zum Leuchten bringen.
Und an dieser Stelle ein kurzer Info-Einschub. Wenn Forschende von transgenen Mauslinien sprechen, meinen sie Mäuse, bei denen die Erbinformationen ganz gezielt verändert wurden. Das heißt, es wurde fremde DNA hinzugefügt. Dadurch gewinnen die Zellen beispielsweise neue Funktionen. Sie stellen etwa neue Moleküle wie Proteine her. Forschende können so untersuchen, wie sich die Veränderung eines Gens auf den gesamten Organismus auswirkt. Im Fall, den Annika beschreibt, bilden die genmanipulierten Mäuse in bestimmten Zellen leuchtende Proteine. Allerdings leuchten die Proteine erst unter dem Fluoreszenzmikroskop auf. Der Grund dafür ist, dass sie die einfallende Laserstrahlung aufnehmen und dadurch für einen Bruchteil von Sekunden in einen energetisch höheren Zustand versetzt werden. Sobald die Proteine in ihren Grundzustand zurückgehen, geben sie Licht ab und leuchten. Mithilfe dieser Leuchtsignale können die Forschenden dann bestimmte Prozesse, etwa das Verhalten von Immunzellen, verfolgen. Nun wieder zurück zu Annika, die erklärt, dass ihr Verfahren, Proben durchsichtig zu machen, besonders schonend für diese leuchtenden Proteine ist.
Und diese Fluoreszenzproteine, die wollten wir erhalten, damit wir auch hinterher nach diesem chemischen Verfahren unsere Zellen im Gewebe noch sehen und wiederfinden können. Und die bis dato existierenden Protokolle konnten das entweder gar nicht oder nur für wenige Tage. Mir stellt man sich vor, jemand wird mal krank, bekommt eine Erkältung oder das Mikroskop ist defekt und kann mal nicht arbeiten. Dann wären diese Proben verloren. Mit unserem Verfahren können wir diese Signale viel, viel länger erhalten, mehrere Wochen bis Monate. Das heißt, man kann sie auch immer wieder messen und ist dementsprechend deutlich flexibler in der Handhabung der Proben, was natürlich eine deutliche Verbesserung in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten darstellt.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel uns eine Niere hatten wir gerade eben, aber auch Unterkiefer oder ein Schienbein von einer Maus zum Beispiel anschauen wollen. Wie lange dauert das, bis sowas transparent wird?
Das hängt zum einen tatsächlich von der Art des Gewebes ab, auch von der Größe der Gewebeprobe, die man durchsichtig machen möchte. Unser Verfahren ist aber darauf ausgerichtet, dass es möglichst schnell geht. Das heißt, insgesamt brauchen wir je nach Gewebetyp zwischen wenigen Stunden und wenigen Tagen, um das Gewebe komplett durchsichtig zu bekommen.
Jetzt haben wir schon über einige Vorteile gesprochen, unter anderem ein ungiftiges Verfahren. Ihr könnt es länger, die fluoreszierenden Moleküle euch anschauen unter dem Mikroskop. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist ja auch, dass wenn ihr einmal eine Probe transparent gemacht habt, ihr das auch wieder rückgängig machen könnt. Wenn ich richtig informiert bin, arbeitet ihr da gerade auch an einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, sodass auch andere Forschende auf der Welt nachvollziehen können, wie das geht. Kannst du uns mal erklären, warum ist das auch wirklich ein Vorteil? Warum ist das wichtig, diese Reversibilität?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz großer Punkt in der sowohl in der klinischen Forschung als auch in der Grundlagenforschung. Und zwar, wenn wir über Ressourcen nachdenken. Ich sagte ja gerade schon, dass wir mit klinischen Probenmaterialien wie zum Beispiel Biopsien arbeiten. Und eine Biopsie bedeutet immer, dass einem Patienten Gewebe entnommen werden muss, was sehr schmerzhaft ist. Folglich möchte der Patient natürlich nur so wenig Gewebebiopsien abgenommen bekommen, irgendwie unbedingt notwendig. Und die Realität bei den meisten Messverfahren sieht im Moment so aus, dass man sich entscheiden muss, welche Analyse mache ich mit dieser Probe, welche Parameter kann ich damit erheben. Und das ist in der Regel leider doch ein Entweder-Oder-Prozess, weil man nicht alle Informationen aus den Proben mit einer einzigen Technik erzielen kann. Und da kommt eben die Reversibilität von unserem Verfahren ins Spiel. Der Vorteil ist, wir können erst einmal das gesamte Gewebe am Stück belassen, so wie es ist, machen es durchsichtig, schauen uns dann im Mikroskop an, wo zum Beispiel sich der Entzündungsherd in dem Gewebe befindet. Und das Ganze können wir dann wieder rückgängig machen. Das heißt, die Probe wird wieder undurchsichtig. Sie wird in ihren Ausgangszustand zurückversetzt und kann dann mit weiteren Methoden, wie sie in der Klinik üblich sind, mit histopathologischen Verfahren zum Beispiel weiter analysiert werden oder auch mit anderen Mikroskopietechniken, die dann zum Beispiel eine höhere optische Auflösung haben, sodass man noch mehr Details, noch feinere Strukturen im Gewebe analysieren kann, was natürlich nochmal einen zusätzlichen Informationsgewinn liefert und zum Beispiel auch eine bessere Diagnostik ermöglicht.
Das Verfahren ist ja auch patentiert und wird weltweit eingesetzt. Kannst du uns mal einen Eindruck geben, wenn du es weißt, wo genau wer auch auf Zimtsäure-Ethylester setzt, um was dann rauszufinden?
Ja, tatsächlich gibt es da inzwischen weltweit Kollegen, die dieses Verfahren nutzen. Ich weiß von Kollegen aus Australien, die im Bereich der Nephrologie, also im Bereich von Nierenerkrankungen, mit unserem Clearing-Verfahren arbeiten, aber auch Kollegen aus den USA, sei es in Harvard oder auch hier in den Niederlanden, in Deutschland sowieso. Also die Community wächst sozusagen stetig und das deckt wirklich verschiedenste Forschungsfelder ab, von der Knochenforschung angefangen. Wie sieht das Knochenmark aus? Wo befinden sich Stammzellnischen? Wie sind die Immunzellen im Knochenmark lokalisiert? Bis eben hin zu Nierenerkrankungen. Schlaganfallstudien, Herzinfarktstudien sind damit involviert. Also das Verfahren kann man wirklich für eine Vielzahl von verschiedenen Geweben nutzen.
Wie fühlt sich das an, sowas auch erreicht zu haben?
Ja, das ist für mich persönlich natürlich ein sehr großer Erfolg und freut mich immer wahnsinnig, wenn ich mitbekomme, dass auch Kollegen diese Technologie nutzen, dass offensichtlich mein Verfahren da auch die Forschungsgemeinschaft ein Stück weiter voranbringt, neue Erkenntnisse bei verschiedenen Krankheiten erzielen zu können, die vorher ohne diese Methode nicht möglich gewesen wären. Das macht einen natürlich schon ein Stück weit auch stolz.
Ja, ja. Dann halten wir mal an dieser Stelle nochmal fest. Also mit Hilfe von Zimtsäure-Ethylester, da könnt ihr Knochen oder auch Gewebe transparent machen und dann unter dem Mikroskop quasi von jeder Ebene Proben machen, ohne sie zu zerschneiden oder selbst Hand anlegen zu müssen. Der Computer kann dann am Ende ein dreidimensionales Abbild, zum Beispiel eines ganzen Organs, erstellen, wo ihr zum Beispiel seht, wo wie viel von einer Immunzelle oder anderen Zellbestandteilen sich an einer bestimmten Stelle befinden. Das öffnet ja jetzt ziemlich viele Möglichkeiten. Du hast zum Beispiel ein Blutgefäßsystem bzw. ein Netzwerk aus sehr feinen Blutgefäßen entdeckt, das bis dato einfach keiner auf dem Schirm hatte. Ist ja eine Leistung. Also man hat etwas entdeckt, anatomisch, was wir einfach noch nicht wussten. Um was genau ging es dabei? Kannst du uns das mal ein bisschen erklären?
Ja, das war tatsächlich Bestandteil meiner Doktorarbeit. Und zu meinem großen Erstaunen musste ich feststellen, dass damals gar nicht richtig verstanden war, wie Immunzellen, die im Knochenmark gebildet werden, dort ist sozusagen das Zuhause unseres Immunsystems, die entstehen dort, wie diese Zellen aus dem Knochenmark heraus in die Umgebung kommen, also mit der Umgebung meine ich dann den restlichen Körper, das Muskelgewebe, die Haut, um dort zum Beispiel dann Infektionen abzuwehren. Und wie du schon richtig sagtest, dieses Blutgefäßsystem war bis dato übersehen worden, einfach aufgrund der Tatsache, dass die technischen Möglichkeiten fehlten. In klassischen histologischen Präparaten, wo man Proben in dünne Scheiben zerschneiden muss, hat man immer nur Bruchstücke von diesen Blutgefäßen sehen können und konnte nie nachvollziehen, wo genau sie eigentlich verlaufen, wie sie sich miteinander verbinden. Und erst recht konnte man keine Information darüber gewinnen, welche Funktionalität sie haben. Und dadurch, dass wir mit dem Clearing-Verfahren den Knochen am Stück belassen konnten, konnten wir uns dreidimensional das gesamte Organ anschauen. Und das hat uns wirklich wortwörtlich dann die Augen für diese anatomischen Strukturen geöffnet. Also hierbei handelt es sich wirklich um kleine Blutgefäße, die direkt das Knochenmark mit der Umgebung verbinden. Und diese kleinen Blutgefäße ermöglichen es den Immunzellen, innerhalb kürzester Zeit aus dem Knochenmark heraus auszuwandern. Dieser Mechanismus war vorher gar nicht verstanden, wie das so schnell möglich ist, Immunzellen aus dem Knochenmark zum Beispiel in die Haut zu rekrutieren. Wenn man sich in den Finger geschnitten hat und da Bakterien in der Wunde sitzen, müssen die Immunzellen dorthin wandern können, um diese Infektion abzuwehren. Und das passiert unglaublich schnell. Und diese Schnelligkeit der Reaktion ließ sich bis dato gar nicht erklären. Und diese kleinen Blutgefäße, wir haben sie dann Transkortikalgefäße getauft, weil sie eben den kortikalen Knochen durchspannen, funktionieren wirklich wie kleine Autobahnen, wie kleine Highways für die Immunzellen und ermöglichen den ganz schnellen Transport und die ganz schnelle Rekrutierung aus dem Knochenmark heraus.
Und das habt ihr ja, als ihr das erste Mal wirklich rausgefunden habt, in einem Beinknochen bei der Maus gefunden. Es ist aber auch so, dass sich das auch bei Menschen gezeigt hat, dass es diese Systeme gibt.
Also unsere Studien, die Grundlagenforschung bei uns basiert auf Mausmodellen und wir haben uns in dem Fall vor allen Dingen die Tibia angeschaut. Diese Transkortikalgefäße existieren aber auch in jedem anderen erdenklichen Knochen, seien es jetzt die Knochen aus unserer Wirbelsäule oder unsere Schädelknochen. Alle diese Knochen weisen diese Transkortikalgefäße auf. Das heißt, diese Strukturen sind auch sehr wichtig. Sie kommen überall im Körper vor. Aber die wichtigste Frage war natürlich dann hinterher auch zu zeigen, sind diese Strukturen, die in der Maus so wichtig sind, auch bei den Patienten, beim Menschen auch relevant? Und dementsprechend haben wir uns dann auch noch zusätzlich humane Knochen angeschaut mit verschiedensten Techniken und auch mit der Lichtblattfluoreszenzmikroskopie und konnten auch damit bestätigen, ja, dieselben Strukturen gibt es auch bei Menschen. Das heißt, auch dort werden die Immunzellen über diese Blutgefäße aus dem Knochenmark herauswandern, um dann in die allgemeine Blutzirkulation zu gelangen.
Tibia ist das Schienbein?
Genau. Genau, die Tibia, das ist der Unterschenkel, das Schienbein. Aber wie gesagt, diese Transkortikalgefäße kommen auch im Oberschenkelknochen, in unseren Fingerknochen, in jedem Knochen, den wir im Körper haben, kommen diese Gefäße auch vor.
Und das sind unglaublich viele, ne?
Ja, tatsächlich. Also bei der Tibia, bei der Maus, reden wir bei einem einzigen Schienbeinknochen von über 900 bis 1000 Blutgefäßen. Das ist erstaunlich, wie viele Blutgefäße da tatsächlich vorliegen, wenn man bedenkt, dass die eben vorher immer übersehen wurden. Kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen.
Ihr habt jetzt diese Gefäße, quasi du hast gerade gesagt, die Schnellstraße vom Knochen, vom Ort der Entstehung der Immunzellen raus in den Körper zu deren Einsatzorten, habt ihr gefunden. Wenn wir jetzt dann mal weitergehen in den Knochen, da kann es ja auch sein, dass die Immunzellen uns nicht nur Gutes tun, sondern auch Schlechtes tun können. Das ist ja auch ein wesentlicher Forschungsbereich von dir, wenn wir an zum Beispiel Knochenerkrankungen oder Erkrankungen der Gelenke denken, wie zum Beispiel die Autoimmunerkrankung rheumatoide Arthritis. Da forscht er ja auch mithilfe der Lichtblattfluoreszenzmikroskopie, was da eigentlich genau bei dieser Krankheit passiert und welche Rolle bestimmte Immunzellen spielen. Was konntet ihr da schon rausfinden?
Ja, tatsächlich hat auch in dem Bereich die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie uns wirklich ganz neue Erkenntnisse über diese Erkrankung liefern können. Bei der rheumatoiden Arthritis kommt es zur chronischen Entzündung von Gelenken. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo sich die Immunzellen gegen den eigenen Körper richten, das Gewebe angreifen und die Gelenkstrukturen zerstören. Die Ursachen sind tatsächlich größtenteils immer noch unbekannt.
An dieser Stelle noch etwas mehr Input zur rheumatoiden Arthritis. Die chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung, die zerstört Knorpel und angrenzende Knochen. Das kann dazu führen, dass Bewegungen, Schmerzen und die Gelenke anschwellen. Bei fehlender Therapie können Fehlstellungen sowie Funktionsausfälle der betroffenen Gelenke oder sogar ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Folgen sein. Weltweit leiden laut der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie bis zu 1% der erwachsenen Bevölkerung an rheumatoider Arthritis. Damit ist rheumatoide Arthritis die häufigste Autoimmunerkrankung weltweit. Frauen erkranken 3-mal häufiger als Männer. Und jetzt zurück zu Annika und zur Frage, wie ihre Analysemethoden bei der Erforschung der Krankheit helfen können.
Die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie hat es uns hier ermöglicht, ganze Kniegelenke am Stück zu analysieren. Und dabei konnten wir erst durch diese Technik überhaupt erstmalig wirklich verstehen, wie genau das Gelenk aufgebaut ist. Also man ist doch immer wieder überrascht über die anatomischen Informationen, die man mit diesen Techniken auch heutzutage noch erzielen kann, wo man denkt, das müsste alles bekannt sein. Aber gerade auf zellulärer Ebene ist das eben wenig verstanden. Und mit dieser Technik konnten wir dann eine ganz besondere Population von Immunzellen im Kniegelenk finden, spezielle Makrophagen, die das Kniegelenk auskleiden, also wirklich eine Barriere um den flüssigkeitsgefüllten Gelenkraum bilden. Das muss man sich wirklich wie eine Wand vorstellen. Und diese Zellen schützen diesen flüssigkeitsgefüllten Raum vor Entzündungszellen. Und diese Anordnung der Zellen und die Funktion war bis dato auch gar nicht bekannt und nicht verstanden. Und das konnten wir hier erstmalig zeigen und auch nachweisen, dass diese Zellen eine ganz wichtige Rolle bei der Entstehung beziehungsweise auch bei der Verhinderung der Entstehung von der rheumatoiden Arthritis spielen.
Das heißt, man wusste schon, dass es da zum Beispiel diese Fresszellen, die Makrophagen gibt, aber man hat einfach nie wirklich einen richtigen Einblick gehabt und so Einsichten gehabt, wie ihr sie rausfinden konntet.
Genau, dass Makrophagen im Kniegelenk existieren, das war bereits bekannt, aber in klassischen Verfahren wie eben der histologischen Aufbereitung, wo man die Proben in dünne Gewebescheiben schneiden muss, hat man immer nur kleine Ausschnitte vom Kniegelenk gesehen, wirklich dünne Scheibchen. Das heißt, das große Ganze, die dreidimensionale Zusammensetzung, der anatomische Aufbau des Kniegelenks war an der Stelle tatsächlich nicht vollständig verstanden. Das war aber ganz essentiell, um hier zu verstehen, wo sich diese Zellen im Gewebe befinden und welche Funktion sie haben. Nämlich, wie ich gerade schon sagte, dass sie eben das gesamte Gelenk bzw. den Gelenkspalt abschirmen und gegen eindringende Zellen sozusagen verteidigen.
Das klappt ja aber nicht immer, ne? Sonst hätten wir ja nicht zum Beispiel die Krankheit rheumatoide Arthritis. Konntet ihr dann auch sehen, was aus dieser Barriere, wie du es beschrieben hast, dann wird oder wie sich die Makrophagen dann auch in dem Fall von so einer Erkrankung verhalten?
Ja, genau. Auch hier war tatsächlich genau diese Mikroskopietechnik wieder entscheidend. Wir konnten nämlich zeigen, was im Falle einer Kniegelenksentzündung, also während der rheumatoiden Arthritis passiert. Und zwar bricht diese Barriere, diese Wand auf. Sie wird löchrig, die Zellen, die Makrophagen, lösen sich auf, sie verschwinden und dadurch, dass diese Barriere dann durchlässig wird, dadurch kommt es dann erst zur eigentlichen Entzündungsreaktion. Also die Immunzellen können dann durch diese Barriere hindurch in das Kniegelenk gelangen und dort erst die Entzündung so richtig befeuern und vorantreiben. Das heißt, diese Erkenntnisse haben für uns bedeutet, dass es ganz wichtig ist, die Funktionalität dieser Barriere aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, um bei dem Patienten eine Auflösung der Entzündungsreaktion erzielen zu können. Und das ist tatsächlich etwas, was wir dann auch im Rahmen dieser Studie gemacht haben. Wir haben uns angeschaut, wie genau funktionieren diese Makrophagen, wie können wir sie regulieren und wie können wir sie dazu bringen, diese Barriere wieder aufzubauen. Und haben dazu auch tatsächlich verschiedene Medikamente getestet, die sehr erfolgsversprechend sind und dazu führen konnten, dass bei einer bereits bestehenden Entzündung, wo diese Barriere eben nicht mehr funktional ist, diese wieder aufgebaut wird, wieder dichter wird und dadurch die fortschreitende Entzündung unterbunden werden kann.
Du hast gesagt, ihr habt zum Beispiel Medikamente getestet. Die Lösung habt ihr in dem Sinne ja noch nicht, aber wie würde es jetzt in einem Schritt dann weitergehen? Wie kann man auf dieses Wissen jetzt aufbauen, um dann auch bei der Therapie der Erkrankung oder vielleicht auch einer Vorbeugung der Erkrankung zu helfen?
Ja, das tatsächlich Besondere hier an dieser Studie war, dass wir mit bereits existierenden Medikamenten, die bereits auf dem Markt eingesetzt werden, Erfolg hatten. Das sind Medikamente, die normalerweise in einem ganz anderen Zusammenhang verabreicht werden. Konkret geht es um Medikamente, die die Blut-Hirn-Schranke, also im Gehirn die Blutgefäße, regulieren und beeinflussen. Das heißt, der Zusammenhang, dass diese Medikamente auch einen positiven Effekt bei rheumatoider Arthritis in den Kniegelenken haben könnten, war gar nicht bekannt. Dadurch, dass sie aber bereits auf dem Markt erhältlich sind, bereits getestet sind, bereits von Patienten, in Bezug auf die Blut-Hirn-Schranke auch eingenommen werden, das macht den Transfer in die Klinik natürlich deutlich leichter. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich genau auszuprobieren, inwiefern dieses Medikament auch Rheumapatienten dann bei der Auflösung der Entzündung helfen kann. Das heißt, hier müssten dann als nächsten Schritt dann wirklich Studien mit Patienten erfolgen, die diese Medikamente dann einnehmen.
Das ist dann aber kein Schwerpunkt bei uns am ISAS, weil ihr ja die sehr wichtige Vorarbeit leistet.
Genau, richtig. Das wären dann die Schritte, die ich dann an meine Kollegen in der Klinik, an die Mediziner weitergeben würde, dass ist dann etwas außerhalb von dem, was wir in der Grundlagenforschung hier am ISAS leisten können.
Aber da sind wir ja auch sehr gut vernetzt. Du kommst ja auch vom Universitätsklinikum Essen, unter anderem, wo du ja auch deine Promotion zum Beispiel abgeschlossen hast. Was du uns jetzt erzählt hast mit dieser Barriereschicht der Makrophagen, das habt ihr ja auch sehr erfolgreich publizieren können, unter anderem in Nature, was ja ein sehr renommiertes Magazin ist. Und ihr seid auch ausgezeichnet worden, das wollen wir auch nicht vergessen, mit dem Preis, so heißt es, des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin unter anderem. Ihr habt aber dann nicht einfach aufgehört. Vor wenigen Monaten ist ja jetzt auch ein Forschungsverbund der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestartet. Wie genau geht jetzt die Forschungsarbeit mit in dem Fall weiter?
Ja, im Rahmen von diesem sogenannten Transregio-Projekt adressieren wir jetzt genau diese Wechselwirkung zwischen den Makrophagen, die wir im Kniegelenk gefunden haben, die eben diese extrem wichtige Rolle bei der Auflösung der Entzündung spielen, und ihre Wechselwirkung mit weiteren Immunzellen, mit denen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass die Entzündung im Kniegelenk vorangetrieben wird. Und unsere übergeordnete Fragestellung hierbei ist es dann zu verstehen, wie diese Zellen miteinander kommunizieren, wie sie dafür sorgen, dass die Barriere eben auseinanderbricht, wie man allein dieses Auflösen schon verhindern kann, ist das übergeordnete Ziel. Oder auch, wenn schon bereits eine Entzündung im Kniegelenk existiert bei den Patienten, die vorstellig werden in der Klinik, wie können wir dann noch spezifischer, noch zielgerichteter die Wiederherstellung der Barriere und die Auflösung der Entzündung vorantreiben. Und in dem Kontext schauen wir uns vor allen Dingen die Wechselwirkung von diesen speziellen Makrophagen mit neutrophilen Granulozyten an. Das ist die häufigste Form von weißen Blutkörperchen, die wir haben. Und die spielen auch bei dieser Erkrankung eine ganz zentrale Rolle, da das die Zellen sind, die als allererstes in das Gewebe einwandern und dort die Initiierung der Entzündung quasi gewährleisten oder vorantreiben.
Und dann auch zum Beispiel verantwortlich sind, dass, weiß ich nicht, Antikörper gebildet werden, B-Zellen, T-Zellen, das kennt man ja vielleicht auch von Corona, dass all sowas auch angestoßen wird.
Richtig, das ist dann die nächste Stufe und die wird eben, wie gesagt, durch die neutrophilen Granulozyten erst einmal angeschoben. Und wenn wir diesen allerersten Schritt verhindern könnten, dann würden vielleicht auch die Folgeprozesse alle nicht ablaufen, sodass es dann zu einer deutlichen Verbesserung des Krankheitsverlaufes kommen kann.
Ja, das sind spannende Einblicke. Du hast uns jetzt sehr viel von deiner Forschung erzählt. Warum bist du eigentlich Forscherin geworden?
Also da würde ich tatsächlich sagen, dass das bei mir schon seit der Kindheit an mein großes Interesse war. Ich habe mich eigentlich schon immer für die Natur begeistert, also als Kind im Kindergartenalter habe ich besonders gerne bei uns am Gartenteich gesessen und mir die Entwicklung von Kaulquappen zu Fröschen angeschaut. Ich habe in der Schule dann später auch einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gelegt. Ich habe meine beiden Schülerpraktika zum Beispiel auch am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr absolviert. Also mein Interesse lag eigentlich schon immer auf den Naturwissenschaften. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Physik und Chemie und dementsprechend war es auch naheliegend, für mich dann auch ein naturwissenschaftliches Studium zu wählen, eben das Biologiestudium, das ich dann an der RWTH Aachen absolviert habe und auch in dieser Forschungsrichtung dann tätig zu sein. Das war schon immer meine große Leidenschaft.
Wenn es jetzt Menschen gibt, die uns gerade zuhören und sich denken, Mensch, das ist spannend, ich würde auch gerne irgendwie einen Fuß in die biomedizinische Forschung kriegen. Was würdest du denen empfehlen? Wie geht man da am besten vor?
Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, je früher man sich für so eine Fachrichtung begeistern kann, desto besser. Also wenn man sich von vornherein im Klaren ist, in diese Richtung möchte ich etwas studieren, das interessiert mich brennend, dann ist das, glaube ich, die beste Motivation. Man braucht eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, einfach auch um diese Fülle an Informationen, die man braucht, erlernen zu können, um sich auch für die Arbeit im Labor begeistern zu können. Da ist Motivation ein ganz entscheidender Faktor und natürlich das Interesse. Ich kann nur sagen, es ist wirklich jedes Mal wieder hochspannend, diese neuen medizinischen Zusammenhänge aufzuklären. Also es hat überhaupt nichts von trockener, theoretischer Arbeit. Man muss auch wirklich gerne im Labor praktisch arbeiten und sich dafür begeistern können, mit Reagenzien und Chemikalien zu hantieren, um dann der Lösung auf die Spur zu kommen. Ja, wie gesagt, wenn sich dafür jemand begeistert, dann kann ich nur sagen, dann richtig zielgerichtet diese Stärken nutzen und verfolgen.
Mhm. Gut, wir sind so langsam, nähern wir uns dem Ende unserer Podcast-Folge. Jetzt haben wir einen guten Einblick in die Arbeitsgruppe Bioimaging am ISAS gekriegt. Zwar auch nur einen Einblick in einen Teil eurer Forschung, aber doch schon einen sehr interessanten. Die Arbeitsgruppe, hatte ich ja gesagt, gibt es seit 2 Jahren. Wenn wir jetzt mal uns gedanklich 2 Jahre weiter bewegen ins Jahr 2024 und wieder hier sitzen würden und wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, Annika, worüber würden wir dann wahrscheinlich sprechen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das übergeordnete Ziel unserer Arbeitsgruppe oder auch unseres Institutes ist es, Krankheitsmechanismen besser verstehen zu können und Krankheitsprozesse zum Beispiel früher diagnostizieren zu können und spezifischer für den Patienten zugeschnitten auch behandeln zu können. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist die Vision meiner Arbeitsgruppe, verschiedene Techniken wie jetzt die Lichtblattfluoreszenzmikroskopie und auch andere Verfahren miteinander zu kombinieren. Wir hatten ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass man das Clearing rückgängig machen kann, also die durchsichtigen Proben wieder in ihren Ausgangszustand zurückversetzen kann. Und woran wir aktuell arbeiten, ist diese dann wieder verfügbaren Proben mit weiteren Verfahren, wie zum Beispiel hochauflösenden bildgebenden Mikroskopietechniken zu analysieren, aber auch weitere Techniken, die hier am ISAS verfügbar sind, zu integrieren. Und das Ziel ist es dann tatsächlich final von der gesamten Organstruktur, von der großen dreidimensionalen Probe, wo wir sagen können, wo im Gewebe sitzt zum Beispiel der Tumor, über hochaufgelöste bildgebende Informationen, also welche einzelnen Zellen haben wir da im Gewebe, welche Immunzellen sind da gerade involviert, in Kombination mit weiterführenden analytischen Verfahren, dann zum Beispiel auch Proteinprofile, Lipide, Metabolite zu adressieren, um dann wirklich auf molekularer Ebene auch beantworten zu können, nicht nur welche Zellen sind da, auch wie viele sind dort und was genau tun sie. Also welche Proteine, Peptide oder Lipide sind in den Stoffwechselwegen der Zellen und wie sie miteinander reagieren und wie sie die Entzündung vorantreiben involviert.
Das heißt, da ist noch jede Menge im Köcher, würde ich sagen. Und ich glaube, dass wir hier noch genug Gesprächsstoff für weitere Folgen im Podcast haben. An dieser Stelle herzlichen Dank, Annika, für deine Zeit und deine Einblicke in deine Forschung. Danke.
Ja, ich danke dir, Eva, und gerne.
Wenn ihr jetzt mehr über Annikas Forschung lesen wollt, besucht auch unsere Webseite unter isas.de/kompakt. Und wenn ihr Lust habt, bei uns am ISAS zu arbeiten oder generell überhaupt keine Neuigkeiten verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter unter isas_leibniz. An dieser Stelle danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder mit einer neuen Person und über ein spannendes Thema aus dem ISAS spreche.